Einen sehr schönen guten Morgen. Wir haben eben gesungen, Gott liebt es, gnädig zu sein. Wir haben einen Gott, der gnädig ist, der barmherzig ist, wie wir es eben auch gesungen haben. Und wenn wir dann morgens in den Spiegel reinschauen und sehen uns und unser Leben, dann fragen wir uns manchmal, Herr, warum sind denn so viele Dinge, die nicht so richtig sind und funktionieren und gut sind? Und wo ich Blockaden erlebe, wo Dinge einfach nicht so laufen, wie ich mir das vorstelle. Mein Thema heißt heute, bitte wenden, zurückgehen, um vorwärts zu kommen. Zurückgehen, das kann verschiedene Formen haben. Das heißt, die Richtung ändern, das heißt, Hindernisse und Blockaden erleben, das kann eine Umleitung sein. Und ich möchte uns heute Morgen mit hineinnehmen in das Alte Testament, in das erste Buch Mose, genau genommen um das 50. Kapitel, aber die ganze Josefsgeschichte geht ja seit dem Kapitel 43 los bis Kapitel 50. Und von daher muss man das auch ein bisschen nochmal so im Hinterkopf behalten, was war denn damals passiert. Unsere Geschichte, um die es dann heute hauptsächlich geht, beginnt dort, wo der Vater Jakob, das Oberhaupt der großen Familie von 12 Söhnen und einer Tochter von 4 Müttern, gestorben ist. Und in diesen Versen wird erzählt, wie Jakob starb, beweint wurde und beklagt wurde. Liebevoll haben die Ägypter ihn gesalbt. Das Land trauerte um den Vater des Mannes, der es einst durch weise Planung und Voraussicht vor einer Hungersnot bewahrte. Und der ein guter und vertrauensvoller Verwalter des Staates war. Auf seinen letzten Wunsch hin brachten ihn seine Söhne dann nach Kanaan, um dort bei seinen Vorfahren begraben zu werden. Da begruben sie ihn an der Seite seiner Ahnen von Abraham, Sarah, Isaak, Rebekka und seiner ersten Frau Lea. Sie begruben ihn in der Höhle auf einem Feld im Land Kanaan, die einst Abraham gekauft hatte. Ein großes Leben, ein großer Lebensbogen findet hier sein Ende. Friedlich, versöhnt, die letzte Ruhe im besten Sinne des Wortes. Die Söhne aber kehren zurück nach Ägypten, wo sie eine neue Heimat gefunden haben. Und man muss ein bisschen die Vorgeschichte nochmal in Erinnerung rufen, um das jetzt zu verstehen, was jetzt kommt. Da waren 12 Söhne, gesagt 11, der andere kam ja noch ein bisschen später, der Benjamin, aber es waren einfach die Söhne mit dem Josef und der Josef war so ein besonderer Liebling seines Vaters, Jakob. Und das führt immer zu Spannungen in der Familiengemeinschaft. Nun war das nicht nur so, dass er bevorzugt worden ist, die Brüder mussten in der grellen Sonne auf dem Feld arbeiten und wenn es soweit ist, kam er dann und brachte denen was zu trinken und zu essen. Er war immer so ein Sonderling. Und dann noch kam hinzu, dass er Träume hatte und dass er die Träume nicht für sich behalten hat, sondern mit vollem Stolz sagte, stellt euch mal vor, ich habe geträumt, wir wären alle zusammen und ihr wärt wie Ehren um mich herum gestellt, ich wäre auch eine Ehre, aber ihr verbeugt euch alle vor mir. Schön. Kann man ja mal hören, ne, und sagen, war ein Traum. Dann hatte er aber dann plötzlich einen Traum von Sternen und Sonne und Mond, Mutter und Vater. Und alle Sterne und Mond und Sonne verbeugen sich vor ihm. Da sagt der Platz dem Vater der Kragen, der sagt, mein Lieblingssohn. Und er sagt, hör mal jetzt auf, jetzt reicht es. Ne? Also das war einfach eine Stufe zu hoch, dieser Träumer. Und so kam es eigentlich, dass unter den Brüdern eine Abneigung bis ein Hass entstand ihm gegenüber. Und sie haben überlegt, wie können wir ihn loswerden? Und wir kennen die Geschichte, wie sie ihn dann in die Höhle, in die Grube geworfen haben und überlegten, was sie mit ihm machten. Ruben war weggegangen und da kam eine Karawane von Sklavenhändlern, die haben ihn da verkauft. Ruben kam zurück und war entsetzt. Sagte, wir wollten doch noch besprechen und war gelaufen. Dann haben sie überlegt, was machen wir? Und sie haben seinen Mantel genommen, der war zurückgeblieben, und haben ihn mit dem Blut eines Tieres besudelt und dem Vater dann das gebracht und gesagt, dein Sohn ist von einem Raubtier zerrissen worden. Josef kam nach Ägypten. Er wurde verkauft in das Haus des Potiphars. Potiphar war ein hoher Beamter im Staate Ägyptens und hat sehr schnell die Fähigkeiten und Begabungen von Josef erkannt und ihn dann auch als seinen Verwalter eingesetzt. Und dann hat er eine sehr gute Arbeit gemacht. Aber die Frau von Potiphar fand Gefallen an ihm und wollte ihn einfach mit ihm schlafen und mit ihm da Gemeinschaft haben. Und er sagte, das tue ich nicht. Das ist gegen Gottes Gebote, das ist gegen deinen Mann, das ist einfach nicht richtig, das tue ich nicht. Und als Rache hat sie das dann so dargestellt, als wollte er was von ihr und hat ihr einfach auch Gewalt angetan. Daraufhin kam er ins Gefängnis. Wenn wir jetzt nochmal zurückschauen und sagen, wir haben hier Blockaden. Es sind einfach Rückschläge, die man sich eigentlich nicht wünscht. Und er kann auch nichts mal dafür, zumindest für die Geschichte jetzt in Ägypten. Und dann kommt er in das Gefängnis rein, lernt andere Gefangene kennen. Zwei hohe Beamte des Pharaos, ein Mundschenk und ein Bäcker, beide sind in Ungnade gefallen, beide sollen des Todes sterben und sitzen bei ihm. Und da haben sie auch Träume. Und sie fragen Josef, hör mal, was könnten die bedeuten? Und dem einen sagt er, du wirst in 3 Tagen wieder in dein Amt eingesetzt. Und dem anderen sagt er, und du wirst sterben. Und so ist es eingetroffen. Aber Josef wurde vergessen. Erst als der Pharao einen Traum hatte, mit den 7 Kühen, die dann von anderen 7 Kühen gefressen worden sind. Da besann man sich, nachdem er den Traum nicht deuten konnte, hat der Mundschenk dann nochmal überlegt und hat gesagt, da war doch jemand, der Träume deuten konnte. Und so kam Josef wieder dann in eine höhere Position, deutete den Traum, bewahrte Ägypten dann vor einer Hungersnot. Der Pharao hat die ganze Familie dann nach Ägypten geholt, im Land Gosen haben sie dann gelebt. Und da beginnt dann unser Text, als dann Jakob gestorben ist. Und da heißt es dann in Kapitel 50, die Brüder Josefs aber fürchteten sich, als ihr Vater gestorben war, und sprachen, Josef könnte uns Gram sein und uns alle Bosheit vergelten, die wir ihm angetan haben. Darum ließen sie ihm sagen, also durch den Boten, dein Vater befahl vor seinem Tode und sprach, so sollt ihr Josef sagen, vergib doch deinen Brüdern die Missetat und ihre Sünde, dass sie so übel an dir getan haben. Nun vergib doch diese Missetat uns, den Dienern des Gottes deines Vaters. Aber Josef weinte, als er solches von ihm sagten, und seine Brüder gingen hin und fielen vor ihm nieder und sprachen, siehe, wir sind deine Knechte. Josef aber sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Stehe ich denn an Gottes statt? Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich das Leben zu erhalten, ein großes Volk. So fürchtet euch nun nicht. Ich will euch und eure Kinder versorgen. Und er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. Da ist zunächst einmal die überraschende Reaktion dann der Brüder. Sie haben Angst. Könnte es sein, dass Josef nur auf diesen Augenblick gewartet hat, wo sein Vater starb und er mit seinen Handlungsweisen ihm nicht mehr Rechenschaft geben muss, um sich dann zu rächen an seinen Brüdern, an den Verrat, an den Verkauf? Hat er vielleicht nur dem geliebten Vater zuliebe das so getan, dass er gesagt hat, ich vergebe euch dieses entsetzliche Unrecht? Und Moses macht hier deutlich, all die Jahre muss das in ihnen gegärt haben. Das schlechte Gewissen war geblieben, das Unbehagen über ihr Tun. Eine verstörende innere Unruhe hat sie unter der Normalität des Alltagslebens immer wieder beschäftigt. Die Angst war jedenfalls sehr groß, dass sie zunächst nur ausrichten lassen, was Jakob angeblich gesagt hat. Also nicht persönlich. Aber nirgends wird erzählt, dass Jakob solches gesagt hätte. Vielmehr hat Jakob auf dem Sterbebett all seinen Söhnen gesagt, was er denn eigentlich möchte, dass sie ihn in Kanaan dann begraben. Die Brüder verweisen auf den Vater als Schutz. Er habe Josef vor seinem Tod befohlen, ihn zu vergeben. Das ist interessant, denn es bedeutet ja, dass ihr Eindruck ist, er hätte ihn nicht längst vergeben. Eine Aussprache hat es offenbar darüber nicht gegeben oder eine ziemliche Gewissheit. Aber noch nicht einmal die Frage der Vergebung scheint offen thematisiert worden zu sein. Zum anderen verweisen sie auf den gemeinsamen Glauben. Sie sind Diener des Gottes Jakobs. Sie vertrauen sich dem Gott ihres Vaters an, auch an den auch Josef glaubt. Und Josef, seine Reaktion, er weint. Er sagt kein Wort. Es wird auch nicht klar, warum er weint. Weil er vielleicht ahnt, dass seine Brüder lügen. Hätte nicht sein Vater seinen letzten Wunsch ihm auch mitgeteilt? Persönlich, bevor er gestorben ist, wenn er schon wusste, ich werde sterben, begrab mich bitte im Land Kanaan, hätte er nicht dann auch gleich den Wunsch angeschlossen und vergib deinen Brüdern? Josef war innerlich frei zu vergeben. Eine große, würdevolle Freiheit ist das. Und das ist halt eben auch ein Punkt, der in dieser Thematik, dass wir einfach manchmal in unserem Leben an bestimmten Blockaden kommen oder Wege gehen müssen, die wir eigentlich nicht verstehen und die uns auch belasten, die uns vielleicht sogar verletzt haben, wie es den Josef verletzt hat. Und wir fragen uns dann auch, Herr, wo bist du hier? Wie gehe ich damit um? Weinte er vielleicht, weil er begreift, dass die Brüder immer noch gefangen sind in der eigenen Schuld, dass es gar nicht daran liegt, dass sie jetzt von ihm die Vergebung nicht angenommen haben, sondern dass sie einfach noch mit der Schuld nicht fertig geworden sind. Sie sind nicht frei von der Last der Vergangenheit. Oder bricht nach all den Jahren noch einmal die ganze Erniedrigung durch, die er erlebt hat, was er auch durchgemacht hat, dass er in der Grube war, in dem Brunnen, dass er verkauft worden ist, dass er dann verführt wurde und als er nicht einwilligte, dann ins Gefängnis kam und wie er dann zum zweitstärksten und größten Mann im Staate Ägyptens geworden ist. Aber was für ein Trauma für einen Menschen. Warum Josef weinte, bleibt Spekulation. Aber dieses Weinen ermutigt die Brüder nun persönlich zu ihm zu gehen. Sie fallen vor ihm nieder und wir alle werden bei dieser Szene an etwas erinnert, was in Kapitel 44 steht. Alle Brüder fallen vor ihm nieder, wie die Ehren, wie die Sterne. Es war natürlich unweise, als Lieblingssohn seines Vaters, das so herauszustellen. Und er hat es vielleicht auch mit einer gewissen jugendlichen Übereifer gemacht. Aber hier erfüllt sich einfach der Traum, den er hatte, dass die Brüder sich vor ihm verneigten. Gott selbst hat schon gesprochen. Gott hat sogar die Schuld der Brüder in sein Handeln sozusagen eingebaut. Würde Josef sich jetzt nicht rächen, er würde diese Heilshandeln ja in Frage stellen, sich selbst an Gottes Stelle setzen. Und das verneint er. Das möchte er nicht. Bin ich denn an Gottes Statt? Nein, das ist er nicht. Er sagt ihnen, ihr gedachtet, Böses zu machen, aber Gott hat Gutes daraus gemacht. Und damit ist die ganze Geschichte von ihrem Ende her in ein anderes Licht gerückt. Und man kann auch, um mit dem Theologen Søren Kierkegaard zu sprechen, das Leben wird im Voraus gelebt und im Rückwärts verstanden. Das ist oft so. Nicht immer, aber oft so. Nicht erkennen wir, warum Dinge so sind, wie sie sind. Warum wir manche Lasten zu tragen haben. Warum wir manche Verletzungen erleben. Und trotzdem ist Gott bei uns. Interessanterweise ist ja auch, dass Josef in seiner Lebensgeschichte eigentlich nicht klar wusste, wo geht es hin. Seine Urväter Abraham, da hat Gott gesprochen, hat gesagt, geh aus Ur in Chaldea und dahin, wo ich dich haben will. Ja? Zu Moses hat er gesagt, du wirst der Führer meines Volkes. Und Mose sagt, ich kann nicht reden. Wie soll ich denn hier, Führer, hallo? Das Reden fällt mir schwer, so öffentlich. Ne? Und Gott hat gesagt, dann hast du deinen Bruder dafür. Der kann da schon, ist da etwas flüssiger in der Form. Ja, aber beide hatten einen Auftrag. Als er in dem Brunnen saß, als er im Gefängnis saß, als er mit Potiphas Frau zu tun hatte, als er wieder im Gefängnis war, da war keine Stimme Gottes. Da war einfach nur Blockade. Wie geht das jetzt weiter? Und das ist eine starke Herausforderung. Das erleben wir ja auch manchmal, dass Gott uns mal schon sagt, das solltest du machen. Allgemein gesehen, Missionsbefehl, sich zur Gemeinschaft der Gemeinde halten und so weiter. Das ist ganz klar. Aber auch ganz persönliche Führung, wo mir etwas klar wird. Aber dann gibt es wieder Dinge, und das ist der Spiegel für uns, dann gibt es wieder Dinge, wo wir einfach keine Erkenntnis haben, warum das jetzt so ist. Warum das gerade mir passiert. Warum ich jetzt da hindurch muss. Das war anders als bei seinen Vorfahren. Der Prediger Salomo fasst das mal so zusammen. In Prediger 11, Vers 5. Gleich wie du nicht weißt, welchen Weg der Wind nimmt, und wie du die Gebeine im Mutterleib bereitet werden, so kannst du auch Gottes Tun nicht wissen, der alles wirkt. Wir dürfen froh sein, wenn wir einfach ab und zu von Gott mit hineingenommen werden in die Begründung seiner Handlungsweise. Aber wir müssen auch akzeptieren, dass wir nicht alles gesagt bekommen. Und das ist sicherlich auch nicht verkehrt. Zum anderen wird in der Josefsgeschichte eingebaut, in die Vätergeschichte, in das Heilshandeln Gottes. Das eine ist, ich bin im Plan Gottes. Ich weiß nicht, warum das so ist. Aber ich bin auch im Plan Gottes in seinem Heilshandeln. Josef sieht, dass es am Ende um den Erhalt seines Volkes ging, wie es in dem Text steht. Er erkennt, zurückblickend, ich wurde dafür bestimmt, dieses Volk zu erhalten. Dass er die Ägypter vor einer Hungersnot rettete, war nur Mittel zum Zweck. Damit er das Volk, die Verheißung Gottes eben haben, am Leben erhielt. Aber im Rückblick geht es darum, eben den Halt dieses Volkes zu sichern. Schauen wir diesen Text an, so besticht wie so oft in dieser Erzählung die menschliche Komponente. Es wird ohne große Rührung erzählt, aber wir alle können uns über die Jahrtausende hinweg da hineindenken. Da ist Schuld. Da ist jemand schuldig geworden an einem anderen. Da ist Verletzung. Und die kann jahrzehntelang und jahrhundertelang nachwirken. Der französische Ministerpräsident und unsere Kanzlerin sind in diesen Tagen auf den Schlachtfeldern von Verdun, um dieser schrecklichen Schlacht 1916 zu gedenken. Man glaubt nicht, dass wir das als Menschen damals gemacht haben. Aber glauben wir, dass wir das, was gerade in Syrien passiert, auch zulassen? Menschen laden Schuld auf sich. Menschen werden verletzt. Und es ist die Frage, wie wir damit umgehen. Und das war von den Brüdern keine Affekthandlung. Das war ein schnelles, gezieltes Handeln. Die Brüder haben Schuld auf sich geladen. Reale Schuld. Können wir ihnen vergeben? Ich habe das Wir schon mit hineingenommen, weil es einfach auch ein Brückenschlag ist zu unserer heutigen Zeit. Auch wir sind verletzt. Wir haben verletzt. Wir haben Schuld auf uns geladen, aber andere sind an uns schuldig geworden. 1985 wurde das Theologische Seminar Rheinland gegründet. Damals hieß es noch Neues Lebensseminar. Und in den ersten Jahren hatten wir eine Bewerbung. Es war ein junger Mann aus dem Gefängnis und er hat im Gefängnis zu Jesus gefunden. Und wir lasen seine Biografie und mit 18 Jahren, im betrunkenen Zustand, hat er seine Freundin umgebracht. Und dann ist er ins Gefängnis gekommen, hat dort mit einem Pfarrer gesprochen und hat den Weg zu Jesus gefunden und auch zur Vergebung seiner Tat. Können wir ihm vergeben? Vergeben heißt nicht vergessen. Die Folgen der Schuld, die er auf sich genommen hat, die bleiben bestehen. Mit denen hat er heute noch zu tun. Aber nach seiner vierjährigen Ausbildung hat er erkannt, dass Jesus ihn ganz bewusst auch geführt hat und gelenkt hat. Er arbeitet heute 30 Jahre lang im Schwarzen Kreuz. Das ist eine christliche Organisation, die sich um die Gefangenen in unserem Land kümmert. Die Schuld wird bleiben. Sie wird auch nicht vergessen. Aber wir können mit unserer Schuld zu Gott kommen und der uns vergibt. So wie Josef die Kraft hatte, ganz ernsthaft seinen Brüdern zu vergeben und darüber weinte, vielleicht weil sie es nicht annehmen konnten oder immer noch Angst hatten. Die eigene Schuld sehen und zu akzeptieren bedeutet Freiheit. Vergeben können bedeutet auch Freiheit. Jesus lehrt uns im Vaterunser, vergib uns unsere Schuld, damit auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und die eigene Vergebung ist daran gekoppelt, dass auch ich vergeben kann. Kein leichtes Thema. Die Angst des Mönches Martin Luther war die, kein Leben ohne Sünde führen zu können. Die Freiheit des Reformators Luthers war die Erkenntnis, dass kein Leben ohne Schuld und Sünde denkbar ist. Aber dass all unsere Schuld bei Gott vergeben wird. Dass Gott Ja sagt zu unserem Leben mit all unseren Brüchen, mit allem Scheitern, mit allem Versagen. Schuld vergeben zu können, wie Josef es tat, ist für die Menschen eine Freiheitserfahrung. Schuld vergeben zu wissen, dass mir vergeben worden ist, wie den Brüdern, die es so erleben durften, ist auch eine Freiheitserfahrung. Und es ist auch eine Freiheitserfahrung, dass ich auch mal hingehe und sage, ich vergebe und das tut mir gut. Es geht nicht um Gerechtigkeit. Es geht nicht, dass der, der mir schuldig geworden ist, sich besser fühlt. Nein, ich vergebe, weil es mir gut tut. Weil Jesus mir vergeben hat, darf ich auch vergeben. Und da ist Jesus ja auch ein Vorbild geworden. Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Und die Juden und die Römer und alle die, die Jesus ans Kreuz genagelt haben, haben sie alles genau gewusst, aber sie waren im Heilshandeln Gottes mit drin. Das war notwendig. Vater, vergib ihnen. Vergebung tut mir gut. Hass, das zeigt die Erfahrung, fällt immer wieder auf den Hassenden zurück, zermürbt das Leben, macht es eng und klein. Und frei ist der Mensch, der die Schuld vor Gott bringen kann, der erfahren darf, mir wird vergeben. Und der dann auch sagen kann, ich vergebe. Das ist eine Haltung der Verantwortung, die Opfer und Täter benennt, aber den Kreislauf von Vergeltung durchbricht. Versöhnung ist ein kreatives Geschehen, das Befreiung für alle bedeutet. Und es spielt sich ab in dem Liebesdreieck. Gott über alle Dinge lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist das Liebesdreieck, das uns die Kraft gibt und die Basis gibt, eigentlich vergeben zu können. Gottvertrauen bringt Menschen auf den Weg. Lässt die Fesseln ablegen. Lässt sie staunen über sich selbst und führt zu einem Fest der freien Menschen. Das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Das entspricht der Erkenntnis von Josef. Im Rückblick kann er Gottes Wirken sehen, kann er seinen Auftrag sehen, auch ohne gerufen worden zu sein. Und die Brüder vielleicht nach und nach auch. Josef kann sich mit seinem eigenen Leben dann auch versöhnen. Und das ist Gnade. Am Ende sagen zu können, ihr gedachtet es böse, mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. Ich möchte uns einladen, jetzt ein, zwei Minuten einfach in der Stille zu sein und das einfach auf sich mal und aufs eigene Leben wirken zu lassen. Wo ist mir vergeben worden? Wo kann ich vergeben? Denn Gott ist ein barmherziger Gott und ein Gott der Vergebung, der Barmherzigkeit und der Gnade. Amen.